Wir sind in Psalm 44 angekommen und es ist weiterhin Korach-Psalmen. Ich sage noch einmal kurz, also Korach, dass es hier nochmal ganz klar gesagt wird, eine Unterweisung Korach, eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Das spricht noch einmal davon, dass Gott tatsächlich sagt, auch wenn eure Vorfahren sich an dieser Rebellion beteiligt haben, es muss nicht für euch gelten. Hängt davon ab, wie ihr euch hinstellt. Und da diese Söhne Korach sich eindeutig nicht auf die Seite ihres Vaters gestellt haben, der sich gegen Mose und Aaron gestellt hat, darum konnten sie erleben, dass sie weiterleben und sind sogar für den Dienst Gottes gebraucht worden. So. Dann eben, ne, Unterweisung hatten wir auch schon mal vorzusingen, hatten wir auch schon, von daher gehen wir weiter richtig in den Text. Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Tagen. Erstmal interessant, wir haben es jetzt in den Korach-Psalmen, die wir hatten, noch gar nicht, dass Gott richtig mit Herr angesprochen wird. Also irgendwie, das scheint eher was für David zu sein. Aber das macht auch erstmal nicht unbedingt was, weil Gott, als Gott anzureden, ist natürlich auch gut. Also natürlich für uns heute ist es manchmal ein bisschen so, kann man das dann wirklich so machen, weil es doch viele andere Götter gibt, in gewisser Weise? Ja, natürlich. Vor allem, wenn man sich bewusst macht, wer dieser Gott eigentlich ist. Und dann ist es eben so, Elohim, das ist der Schöpfergott. Das ist der Gott, der alles gemacht hat. Der Gott, auf den man sich, aus dem sich Abraham eben auch schon berufen konnte. Der hatte zwar auch, also in seiner Geschichte, in den Geschichten, wo wir das mit Abraham haben, hat er den Namen Herr, oder Jahwe wahrscheinlich ausgesprochen, auch schon gehabt, aber Mose sagt später, ich habe ihn dir erst offenbart, beziehungsweise ich habe ihn dich erst wissen lassen. Und dieses Wissen ist das gleiche wie kennen und erkennen. Also, dass es bei Mose erst richtig Klick gemacht hat. Und darum jetzt Gott. Wir haben mit unseren Ohren gehört. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt, mit den Ohren zu hören. Das spielt auf einige Sachen an, nämlich, dass die Israeliten verstopfte Ohren haben, verstockte Herzen. Und auch etwas, das im Neuen Testament mehrfach vorkommt, wenn Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sagt er einmal bei den Gleichnissen. Und später in der Offenbarung heißt es nochmal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Hören und Hören. Ich kann die Informationen wahrnehmen. Und dann kann ich aber auch tatsächlich hören, was Gott mir sagen will. Ihr wisst, es ist vielleicht einer der gefährlichsten Orte, um nicht im Glauben weiterzukommen, oder einer der besten Glaube, um nicht im Glauben weiterzukommen, ist, wenn man in den Gottesdienst geht oder in den Bibelabend oder was auch immer. Warum? Weil man da die Sachen so oft schon gehört hat und sich sagt, das kenne ich alles. Und dann erkennt man den Text nicht aufs Neue. Dass man dann sagen muss, oh ja, nein, brauche ich nicht und alles Mögliche. Aber doch, die hier haben gehört, und zwar wirklich gehört. Und sie haben so gehört, dass sie gesagt haben, wir wollen das mitnehmen, was Gott uns gegeben hat. Warum? Weil wir auch wissen, dass wir dadurch eine gute Wahrheit bekommen. Die gute Wahrheit bekommen. Also, wir haben mit unseren Ohren gehört. Unsere Väter haben es uns erzählt. Also, die Väter sind diejenigen mit Autorität einmal, also die mit Autorität in das Leben hineinreden dürfen. Und das sind natürlich dann auch die Augenzeugen. Also, den Väter muss nicht unbedingt nur die direkten also der direkte Erzeuger sein, sondern Vater, das kann auch der Vorfahre sein. Also auch der Großvater ist ein Vater. Natürlich haben wir das bei uns im Deutschen nochmal ganz gut drin in der Sprache. Aber in anderen, also bei anderen Sachen halt nicht. Und selbst die Mutter kann auch zu den Vätern mit hineingehören, weil das nämlich inklusive Sprache ist. Wir wollen ja inklusiv sein. Also die Mutter gehört mit hinein in die Väter, weil sie halt auch zu den Vorfahren gehört. Also, was die Eltern, die Väter erzählt haben von dem, was Gott getan hat. Die Väter haben es erzählt. Das spielt auch nochmal an auf das, was Gott über Abraham sagt, als er mit ihm Richtung Sodom und Gomorra zieht und sagt, nee, ich muss das Abraham sagen. Warum? Weil Abraham zu denen gehört, die seinen Kindern davon erzählen. Und dann geht's eben weiter, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Zeiten. Also deswegen sind sie auch Augenzeugen. Sie sind Augenzeugen von dem, was Gott getan hat, von all den Dingen. Also man kann jetzt wirklich eben Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Wüste und so weiter, bis es dann halt zu den Söhnen Korach ging, beziehungsweise halt auch bis heute. Kann man erzählen, was Gott getan hat. Warum ist das so wichtig? Offenbarung 19, Vers 10. Das ist der eine Vers, über den ich letztes Jahr mal gepredigt habe. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das, was Jesus schon mal getan hat, und im Alten Testament ist Jesus ja auch zu finden, das ist tatsächlich eine Prophetie. Und zwar Prophetie in dem Sinne, zum einen, es zeigt, was Gott wieder machen möchte. Und es spricht auch hinein in die Gegenwart und verändert die Gegenwart. Es ist außerdem sehr gut, wenn man weiß, ich kann die Atmosphäre um mich herum verändern, wenn ich von dem erzähle, was Gott getan hat. Denn ihr kennt das vielleicht, man kann wunderbar sich den Tag verderben, indem man ihn mit den Nachrichten anfängt. Oder beendet. Oder mittendrin auf die Nachrichten eingeht. Warum? Weil die Nachrichten halt nur einen Aspekt der Welt präsentieren, nämlich den, den man sieht. Und dann kommen sie ganz schnell weg von dem, was Gott eigentlich gerne sagen möchte, nämlich, guck mal, ich habe alles unter Kontrolle. Und dann fängt man an, über die Leute zu lästern, die einem halt nicht passen, oder ohne zu merken, dass Gott sie vielleicht doch gebraucht und was auch sonst immer. Darum ist es wichtig, sich das bewusst zu machen. Ich habe einen Prediger aus Amerika, den ich mal häufiger anhöre, der hat dann erzählt, dass er mit seinem Enkel unterwegs war. Und die beiden waren am Flughafen, haben was gegessen in der Cafeteria und zwei Männer kamen an und haben angefangen, richtig schmutzige Worte zu sagen. Und haben halt sich an den Tisch neben denen hingesetzt und der Prediger dachte dann auch nur, na super, die vergiften jetzt hier die ganze Atmosphäre. Und dann hat er sich gedacht, Moment mal, aber wenn die das machen können, dann können wir das auch. Und hat seinen Enkel gefragt, du sag mal, du wolltest mir doch heute beim Predigen helfen. Ja. Kannst du mir denn deine Predigt schon mal ein bisschen präsentieren? Oh ja, natürlich. Der kleine Junge stellt sich hin, zeigt obendrein auch auf die Männer, und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich fand es so herrlich dann in dieser Geschichte. Also, er weiß halt wirklich zu Recht, dass sie ihr loses Mundwerk zügeln sollen in einer gewissen Weise. Und dann auch ihr braucht Jesus. Und die Männer sind total beschämt, dass dieses kleine Kind da mit ihm geredet hat und hauen ab. Und das machen wir auch, wenn wir von dem erzählen, was Gott getan hat, anstatt von dem zu erzählen, was in der Welt passiert. Ganz bescheuert, das zu machen. Machen wir trotzdem immer wieder und es ist nervig und es ist kräftezehrend und vor allem zehrt es die Kraft des Heiligen Geistes. Weil man sich nicht darauf verlässt, was Gott getan hat und dass er dann das auch wieder neu tun möchte. Und noch eins mit dem, also warum soll man das noch mit Gott erzählen? Warum? Weil Gott ist ja immer noch derselbe. Also Gott ist, was er tut, weil er tut, was er ist. Und wenn ich von dem erzählt habe, was er getan hat, dann weiß ich, so ist er ja auch. Und dann weiß ich, dass er auch viel für mich tun kann. So. Vers 3, du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet. Nochmal, die Hand des Herrn, hatte ich auch eine Predigt letztes Jahr drüber. Die ist für die Feinde Gottes zum Fluch und für das Volk Gottes zum Segen. Und zwar wirklich überfließender Segen. Und dann sagt Gott ja obendrein auch noch, dass wir seiner Hand Befehl geben dürfen. Das wäre Jesaja 45, Vers 11. Aber man muss entweder direkt ins Hebräische gehen oder die alte Lutherbibel nehmen. Oder man muss halt andere englische Übersetzungen nehmen, also King James oder so. Weil die moderneren sind da eher mit dem, das kann man doch gar nicht. Aber eben hier, Gottes Hand hat die Heiden vertrieben. Also, die Heiden müssen weg, Israel kann rein, die Völker sind zerschlagen, Israel wird ausgebreitet. Gott gibt seinem Volk von dem, was den Heiden eigentlich gehört hat. Natürlich ist das auch nicht immer praktisch, also das sich für alles in Anspruch zu nehmen, aber es ist tatsächlich gut zu wissen, ja, Gott gibt seinem Volk von dem, was den Heiden gehört hat. Und wir dürfen da drin wohnen. Also sonst dürfte eigentlich kein Mensch Deutsch reden, weil Deutsch ja eine heidnische Sprache ist. Also natürlich, sie ist geprägt durch das Christentum, aber dürften wir eigentlich gar nicht. Israel hätte auch eigentlich gar nicht nach Kanaan reinziehen dürfen, weil das eben die Heiden waren. Das Wichtige ist zu gucken, okay, was sind einfach Strukturen? Also auch bei geistlichen oder geistigen Dingen, was sind Strukturen, die eigentlich neutral sind? Und dann zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Und dann aber die Götter rauszuhauen. Die rauszuhauen, die sich gegen Gott stellen und die dann halt ein unmoralisches Leben daraus führen. Und das ist das Wichtige. Gott hat die Heiden rausgetrieben und sie mit ihrem götzendienerischen Tun. Aber Israel durfte rein. Und er sagt ganz eindeutig, ich habe das Volk rausgetrieben, oder die Völker rausgetrieben, weil sie halt all dieses unreine Zeugs getan haben. Und ihr dürft rein. So, passt soweit. Vers 4, denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Also, man kann diesen Vers 1 einfach erstmal zusammenfassen mit Sacharja 4, Vers 6, dem Wochenspruch für Pfingsten, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Also, ganz gleich, welche Anstrengungen wir haben und ganz gleich, welche Methoden wir nehmen, das ist völlig wurscht. Es ist wichtig, dass Gott mit reinwirkt. Und wenn ich, also Schwert ist ja auch ein Bild für das Wort, für die Zunge. Wenn ich, also selbst wenn ich sage, selbst wenn ich meine Worte richtig verwende sozusagen, also selbst wenn ich Gottes Wort verwende, wenn Gottes Geist nicht mit drin ist, also wenn ich diese Worte halt nur aus mir raus sage und nicht daraus sage, weil ich sage, das ist ja Gottes Wort, deswegen gilt's, dann wird's auch nichts. Und jetzt, also, sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, also, ne? Weltliche Mittel oder halt sogar die eigene Zunge mit dem Wort Gottes. Und ihr Arm half ihnen nicht, also ihre eigene Macht, sondern deine Rechte. Also die Rechte ist die Haupthand, die mit der Gott Gutes tut. Dann dein Arm, also hatten wir auch schon die Macht. Das Licht deines Angesichts, das ist einmal tatsächlich, dass Gott leuchtet. Das wirklich, dass das Licht seines Wortes hineinkommt. Und dass man merkt, oh ja, so sieht die Situation im Lichte von Gottes Wort aus. Und dann kann das aber auch bedeuten, Gott lächelt. Das finde ich auch so schön. Also auch in dem Segen, den ich ja immer wieder am Ende spreche, also heißt es dann ja, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott lächelt. Gott soll lächeln und dann geht's besser. Und dann kommt dieses Wunderschöne, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Wohlgefallen bedeutet tatsächlich alles Mögliche. Ich habe das letztes Mal ja schon gehabt, nach dem Abendmahl. Oder vor dem Abendmahl, dass ich das gelesen habe zu dem Brandopfer. Das Schöne ist, hier ist genau dieses selbe Wort, das ich da auch mit drin hatte, also genau dasselbe Wort wie beim Brandopfer. Wohlgefallen, wohlgefällig sein. Wenn ich ein Brandopfer damals dargebracht habe, hat es mich wohlgefällig gemacht vor Gott. Und wohlgefällig bedeutet alles Mögliche. Und ich habe die Liste noch einmal aufgeschrieben, damit ich nicht nur auf den einen Vers verweisen muss, also bei Psalm 6, wo ich es am Anfang gemacht habe, sondern dass wir es heute auch nochmal hören. Wohlgefallen bei Gott hat 10 Punkte, 10 Vorteile. Und ich sage sie jetzt und ihr dürft sie euch aufschreiben und lest sie bitte einmal nach. Und schreibt euch das selber auch gerne auf und sagt das auch gern. Also gerade, wenn ihr wisst, ich habe Abendmahl gefeiert, aber auch sonst, weil es ist, genau, sage ich gleich noch. Wohlgefallen Gottes bringt übernatürliches Wachstum und Beförderung selbst am unpassenden Ort. 1. Mose 39, 21, also geht um Josef. Der Wohlgefallen Gottes bringt Erstattung aller Dinge, die der Feind gestohlen hat. Das ist Gottes Verheißung in 2. Mose 3, Vers 21, dass er das zu Mose sagt, dass Israel rauskommen wird und alles erstattet wird. Und Erstattung bedeutet übrigens bei Gott nicht einfach nur, es kommt genau wieder, sondern es kann bis zu 7-fach zurückkommen. Dann, drittens, es bringt Ehre bei den Feinden. Das ist auch nochmal beim Auszug aus Ägypten, aber diesmal 2. Mose 3, Vers 11, dass die Israeliten auf einmal alles haben können, was die Ägypter ihnen geben. Und sie dürfen sich wirklich alles Mögliche besorgen von denen. Also eine englische Übersetzung sagt dann, they picked the Egyptians clean. Also sie haben die Ägypter gewissermaßen einmal bereinigt. Dann Nummer 4. Es schafft starkes Vermögen, auch besonders Häuser und andere Besitztümer. In 5. Mose 33, Vers 23, das ist der Segen, den Mose spricht über die Stämme Israels. Und da kommt das auch nochmal ganz besonders vor. Der fünfte Punkt ist, Wohlgefallen Gottes bringt große Siege bei unmöglichen Aufgaben. Josua 11, Vers 22. Josua kann der Sonne gebieten, dass sie stillsteht. Er kämpft gegen diese 5 Könige und schafft es trotzdem, sie zu besiegen, obwohl die viel mächtiger sind als Israel. Dann Punkt 6. Es schafft Anerkennung, wenn du sie am wenigsten bekommen solltest. In 1. Samuel 16, 22 ist David derjenige, der den Segen bekommt. Obwohl er nach allen äußeren Maßstäben eigentlich nicht dazu geeignet wäre. Weil alle Welt sagt, der soll der Auserwählte Gottes sein? Nee. Aber er ist es, weil er Gott gefällt. Das siebte ist, es bringt herausstechen und bevorzugte Behandlung. Das haben wir bei Esther. Jetzt kommen wir ein paar Sachen bei Esther tatsächlich. Esther 2, Vers 12. Esther wird bevorzugt behandelt von Hegai, dem Vorsteher des Frauenhauses. Dann der achte Punkt. Es bringt, also der Wohlgefallen Gottes bringt das Anliegen selbst von gottlosen Machthabern genehmigt werden. Das ist in Esther 5, Vers 8. Geht dann darum, dass Mordechai gerettet wird und alles Mögliche. Genau. Dann neunter Punkt ist dann Esther 8, Vers 5. 5, Vers 8 und 8, Vers 5 hatten wir. Also der Wohlgefallen Gottes bringt Gesetze, Regeln und anderes, dass die zu deinen eigenen Gunsten geändert werden. Also auch bei Esther eben, dass die plötzlich das Gesetz so ändern können, dass sie gerettet sind. Dass sie sich selber verteidigen dürfen. Zu Purim. Und der zehnte Punkt, der passt jetzt hier eben in den Psalm hinein. Wohlgefallen Gottes schafft Siege in Schlachten, die ich nicht einmal selbst kämpfen muss. Also Psalm 44, Vers 4. Nehmt euch das vor, schreibt euch das auf und sagt euch das vor. Das ist das, was ich beim Wohlgefallen Gottes habe. Und jetzt ist es so. Wohlgefallen Gottes habe ich nicht. Ich glaube, das habe ich letztes Mal ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Wohlgefallen Gottes habe ich nicht deswegen, weil ich das Abendmahl nehme. Aber ich nehme das Abendmahl, weil ich Gottes Wohlgefallen habe. Und gerade dieser Aspekt mit dem Brandopfer ist, dass ich mir bewusst mache, ich habe diesen Wohlgefallen bei Gott. Also Jesu Opfer hat mich schon wohlgefällig gemacht. Aber dadurch, dass ich beim Abendmahl teilnehme und je öfter ich das mache, desto mehr wird mir das bewusst. Ich habe diesen Wohlgefallen Gottes mit all diesen Vorteilen, die es da gibt. Das sind so 10 Grundkategorien. Ihr könnt das noch viel mehr finden in der Bibel. Das wäre es dazu. Fünfter Vers. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißt. König und Gott. Die Korachiter wussten, auch wenn David zu dem Zeitpunkt schon König war, Gott ist weiterhin König. Das war ja eins der großen Probleme, als dann Israel endlich einen König wollte. Dass Gott dann auch zu Samuel sagt, sie haben nicht mich verworfen, sondern dich. Aber Israel weiß eigentlich, Gott ist König. Gott allein ist König. Aber eben trotzdem dann, in Jesus findet sich das wieder. Jesus ist König und Gott. Er verheißt Jakob die Hilfe. Das Interessante ist erstmal verheißen. Hier heißt es, du verheißt. Im Hebräischen heißt es wirklich, befehle Hilfe. Also, dass wir Gott hier wieder Befehl geben, dass er etwas machen soll. Und was heißt Hilfe? Tatsächlich Jesus. Also, da steckt wirklich genau das Wort für Jesus drin. Also, und zwar wem? Jakob, dem Bösen. Also, ne, Wochenspruch diese Woche ist ja eigentlich, Gott verheißt seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, wir sind eigentlich keine Sünder mehr. Aber, irgendwie sind wir es doch. Also in 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt Paulus, dass es gewisslich wahr, dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, also zu erretten, unter denen ich der Erste bin, nicht wahr? Also irgendwie ist beides zusammen. Und so ist das bei Jakob dann eben. Er ist Jakob, aber er ist Israel. Beides. Und da, wo seine alte Natur wieder rauskommt, da ist er Jakob, da bin ich noch ein Sünder. Und ansonsten ist er Israel, da bin ich dann in Christus. So ist das gemeint. Und Gott hilft tatsächlich auch Jakob, dem, der immer noch ein Sünder ist, dem, der sich immer noch auf sich selber verlässt, dem, der immer noch betrügt. Das finde ich das Schöne dabei. Also selbst wenn ich meine, ich habe es doch eigentlich nicht verdient, ja, aber Gott hilft trotzdem gern. Vers 6, durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten, die sich gegen dich erheben. Das ist auch sehr schön. Also die Feinde sind diejenigen, die dem Volk das Erbteil abtrünnig machen wollen. Das Erbteil ist bei Israel eben, also das Land, von dem sie sich ernähren dürfen, bei dem sie dann gewissermaßen auf natürlich übernatürliche Weise von Gott versorgt werden. Also man sät zwar aus, aber Gott muss ja die Ernte immer noch schenken. Und er muss ja auch alles Mögliche dabei segnen. Das ist das Erbteil. Und der Feind will das Erbteil abtrünnig machen, also dass er mehr und mehr den Leuten das Zeugs nimmt. Und dann haben wir das in der Geschichte Israels halt, also gerade bis zu Salomo hin eigentlich immer. Es wird immer wieder zurückerobert von den, es wird immer wieder erobert von den Feinden und dann zurückerobert. Oder die Feinde sagen, ihr könnt es behalten, aber wir haben das, was ihr davon habt, den Hauptanteil. Und Gott schickt immer wieder Retter, tatsächlich auch wieder Bilder für Jesus, die dem Volk das zurückbringen. Und das spricht geistlich von dem, dass wir ja gesegnet sind mit allem himmlischen Segen. Und den will uns der Teufel halt auch abtrünnig machen, indem er sagt, ja, aber als Sünder steht dir das nicht zu. Oder, ach nee, das gilt für Christen gar nicht. Und dann zu sagen, nee, auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja. Alles. Von Verfolgung, die mit Spott anfängt, bis hin zum Frieden. Und Frieden eben mit dem, was Friede alles bedeutet. Eben, dass es gut geht und alles. Durch die wollen wir Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten und die sich gegen uns erheben. Also, zu Boden stoßen und niedertreten bedeutet Demütigen der Feinde. Und zwar, was in deinem Namen. Also dieser Name, den Gott dann ja Mose geoffenbart hat. Der Name, von dem es heißt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Oder in meine andere Formulierung, wer sich auf den Namen des Herrn beruft, dem wird geholfen. Und zwar helfen dann in allen Umständen. Deswegen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Oder Gottes Söhne zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also da ist der Name mit drin. Wer sich auf den Namen Jesu verlässt, ist Sohn Gottes. Ganz gleich, ob Mann oder Frau. Und Psalm 20, Vers 8, jene verlassen sich auf Rosse und Wagen, wir aber gedenken des Namens des Herrn, unseres Gottes. Dass wir wissen, das ist der Name und sein Name ist Programm und darum darf ich mich darauf berufen. Wunderbar. In dem Namen Gottes wollen wir die Feinde niedertreten. Halleluja. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen. Also, nochmal wieder, eigene Heeresmacht, klappt nicht. Sondern du hilfst von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Also genau, die beiden Verse wollte ich eigentlich zusammenlesen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen täglich. Rühmen ist das Wort für Halleluja, also Halal, wir rühmen uns und preisen deinen Namen ewiglich. Also der Name wird gepriesen, warum? Weil in diesem Namen das Heil ist, in keinem anderen Namen ist das Heil als im Namen Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und wir preisen diesen Namen, weil wir wissen, in dem Namen haben wir die Hilfe für alles. Und selbst wenn ihr eben halt nicht wisst, wie Gottes Name genau ausgesprochen wird, nehmt den Namen Jesus, denn dieser Name ist für alles da. Ihr dürft auch all die anderen Namen nehmen, also das, was ich in Knittlingen da mal vor ein paar Jahren gesagt habe, wo ihr andere Namenskombinationen findet, also auch in einem der letzten Psalmen war das mit dem Partizip, ne? Partizip, laufend, was dann auch eine Eigenschaft Gottes beschreibt, vom hebräischen Denken her, und das dann auch mit reinnehmen und zu sagen, okay, darauf berufe ich mich. Wir preisen deinen Namen ewiglich, für immer und ewig. Selah. Da kommt jetzt ein Musikstück theoretisch rein, dass man darüber nachdenken kann. Wäre schön, wenn dieser Psalm jetzt an dieser Stelle aufhörte, aber die nächsten Verse gehen jetzt weiter. Es war jetzt das erste Drittel und die nächsten zwei, also fast das nächste, die nächsten zwei Drittel gehen in die andere Richtung. Also, warum ist das jetzt nicht so? Und dann heißt es, warum verstößt du uns denn nun und lässt uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer? Du lässt uns fliehen vor unserem Feind, dass wir uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreut uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufpreis nichts gewonnen. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Also, jetzt kommt die Frage, warum geht es uns nicht so wie bei den Vätern? Zwei Gründe kann es sein. Das erste wäre, dass es tatsächlich ein Gericht ist, weil sie sich nicht von ganzem Herzen auf Gott verlassen haben, sondern eher auf ihr eigenes Tun. Das zweite wäre Anfechtung. Und Anfechtung hat zwei Aspekte. Zum einen will der Teufel mich davon abbringen, dass ich Gott weiter vertraue. Weil er sagt, guck mal, Gottes Wort bringt ja nichts. Und das andere ist aber, dass Gott prüft und sagt, hält er sich tatsächlich daran, was ich gesagt habe? Und glaubt er dem, was ich gesagt habe, mehr als den Umständen? So wie Abraham eben mehr dem glauben sollte, was Gott gesagt hat. Du bist Abraham, der Vater vieler Völker, obwohl du mit Sarah noch gar kein Kind hast. Also, aber trotzdem warum verstößt du uns? Ist eine wichtige Frage, das zu stellen. Weil die kommen sich so vor, als seien sie verstoßen. Das ist, heute in der Gemeinde, es gibt zwei Aspekte, die man immer sehen muss. Das eine ist die geistige Perspektive und von dem her kann man da ganz deutlich sagen, Gott hat uns nicht verstoßen. Also er hat nicht gesagt, weg mit euch. Aber von außen her darf man das auch behandeln und sagen, es sieht aber so aus und ich finde persönlich, es sollte am ehesten so gesagt werden, es sieht immer so aus, als wäre das so, aber in der geistigen Realität kann das ja nicht so sein. Warum entspricht sich das dann aber nicht. Das ist dann das ist die Wichtige. Also Israel redet von den Dingen aus der weltlichen Sicht, aus der fleischlichen Sicht, weil sie das halt noch nicht alles sehen können. Wir als Christen dürfen das schon von der Bibel her sehen. Und deswegen eben, du hast uns verstoßen, ist das, was wir von außen sehen. Und du ziehst nicht mit unserem Heer, obwohl sie doch eigentlich das alles gemacht haben. Und da ist ein gewisser Schlüssel auch drin, weil mit dem, sie haben das gemacht. Komme ich später nochmal drauf. Du lässt uns fliehen vor unserem Feind, eben, also auch, sie müssen weglaufen, das ist Teil des Fluches, den Gott gesagt hat, wenn ihr euch nicht komplett auf mich verlässt, nicht meine Gebote haltet, zieht ihr auf einem Weg aus und lauft auf 1000 Wegen weg. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe, kommst später noch ein bisschen, zerstreust uns unter die Heiden, dass sie halt komplett verstreut sind und einzeln wirklich wesentlich besser zu fangen sind. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit dem Kaufpreis nichts gewonnen. Es scheint so, als würde Gott sein Volk dahin geben, was ihm aber eigentlich gar nichts bringen würde. Es bringt ihm viel mehr, wenn er seinem Volk hilft, diesem kleinen, unbedeutenden Volk. Es bringt Gott eigentlich größere Ehre, wenn er sein Volk dort so klein und so mit den wenigen Mitteln, die es hat, zu Wohlergehen kommt. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall. Und dann, du machst uns zu Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Also der aktuelle Wochenpsalm, oder der Sonntag hat seinen Namen, Reministere vom Wochenpsalm aus Psalm 25, also Gedenke deiner Barmherzigkeit, die von Ewigkeit her gewesen ist. Kurz vorher heißt es, lass mich nicht zu Schanden werden, oder lass halt nicht zu, dass ich mich schämen muss, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, also der sich an dir festklammert. Muss ich nicht schämen. Und hier heißt es, wir müssen uns doch schämen. Super. Du machst es zum Sprichwort unter den Heiden. Das ist auch Teil dieses Fluches, den Gott in 5. Mose 29 gesagt hat. Ihr werdet ein Fluch, ein Sprichwort sein, ein Schimpfwort sein unter den Völkern. Und bis heute ist ja Jude tatsächlich ein Schimpfwort. Und aber auch Christ ist mitunter ein Schimpfwort. Und auch andere christliche Gruppierungen können Schimpfwort sein. Und zwar von denen, die anderen halt nicht mögen. Sagt man sich, also die Völker schütteln das Haupt darüber und alles das passt doch gar nicht, weil Paulus sagt doch auch in dem Predigtext, der für diese Woche dran war, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Also wer auf Gott hofft, der muss sich am Ende nicht schämen. Und dann kommt es nicht herein. Totaler Widerspruch nach dem, was außen ist. Vers 16. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham. Nochmal mit dem. Warum soll ich mich denn schämen? Das darf ich doch gar nicht. Ich bin doch treu gewesen. Weil sie höhnen und ich lästern höre und muss Feinde und die Rachgierigen sehen. Dies alles ist über uns gekommen und wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt gewichen von deinem Weg. Dass du uns so zerschlägst am Ort der Zerschakale und bedeckst uns mit Finsternis. Also wirklich all dieses hinein, du hast dich doch eigentlich komplett an Gottes Wort gehalten. Du hast Gottes Wort für bare Münze genommen und gesagt, okay, Jesus sagt, wir werden den Kranken Hände auflegen und dann wird es besser mit ihnen werden. Besser heißt übrigens nicht, dass sie sofort aufspringen vom Bett, sondern der Heilungsprozess setzt ein. Mitunter muss man die Hand auch länger drauflegen. Und dann, das macht der Teufel unter anderem auch deswegen, um uns, also diejenigen, die Hand aufgelegt wurden und diejenigen, die Hand aufgelegt haben, rauszubringen und zu sagen, ah, das bringt ja doch nichts. Und dann zu sagen, nee, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe das doch gemacht, so wie Jesus es gesagt hat. Und wir haben dafür gebetet und alles Mögliche. Und es gehört tatsächlich ein bisschen mit dazu, dass man anfängt und dann kommt der Widerstand. Das als erst einmal nicht zu glücken scheint. Warum? Eben ganz oft, weil ich mich wieder nicht komplett auf Gott verlasse. Sondern irgendwie auf mich kommt am Ende des Psalms auch nochmal. Da gehe ich dann auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich möchte jetzt bloß ein bisschen schneller durch, damit wir das wirklich richtig haben. Also, auch unser Herz ist nicht abgefallen. Das war jetzt nicht in den Versen. Aber auf alle Fälle jetzt hier komplett nochmal, wir haben uns nicht versündigt an dir. Es liegt doch nicht an uns, vom Tun her. Vers 21, wir haben den Namen wenn wir den Namen des Herrn unseres Gottes vergessen hätten und hätten unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen, erkennt ihr unseres Herzens Grund. Hände aufheben hat viele Aspekte, also zum Beispiel, ich ergebe mich. Es bedeutet, ich stehe vor dir mit leeren Händen. Es bedeutet, wie ein kleines Kind sagt, arm. Die Hände aufheben ist natürlich eben auch Anbetung, ich stehe vor dir. Und Hände erheben zum fremden Gott kann eben auch bedeuten, ich verlasse mich auf eine andere Hilfe. Und mitunter bedeutet das auch einfach nur, ich sehe das Problem und sage nur, oh Hilfe, ich ergebe mich vor dem Problem. Also, wenn die Wirtschaft aus irgendwelchen Gründen gerade strauchelt, geraten alle möglichen Leute ganz schnell in Panik. Wenn irgendwie ein Krieg ausbricht und man sich denkt, nee, das darf aber so nicht sein, das stört unsere Ordnung, dann geht alles durcheinander. Und dann hebe ich ganz schnell die Hände nicht auf zu dem Gott, der mein Versorger ist, der allen meinem Mangel aushilft durch seinen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, sondern ich hebe meine Hände auf zum Reichtum, zur Wirtschaft, zur Gesundheit, zu allen möglichen anderen Dingen, dass ich dann auf einmal sage, ja, okay, ich hebe meine Hände jetzt dort auf. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und somit haben wir heute ganz viele Götter. Die haben wir bloß nicht mehr so einfach vor Augen wie damals, als man einfach hingegangen ist und hat gesagt, okay, da ist Baal, da ist Aschera, da ist Moloch. Und dem opfern wir jetzt dies und das und jenes. Beim Moloch übrigens die Kinder geopfert, die frisch geborenen Kinder. Und dann so sagen, ja, das machen wir jetzt und machen da diese Rituale, die halt dem lebendigen Gott nicht passen, aber diesen Göttern, damit wir ein besseres Leben haben. Anstatt zu sagen, nein, ich verlasse mich komplett auf Gott und dadurch habe ich ein besseres Leben. Und die sagen, das haben wir nicht getan. Machen wir heutzutage aber oft tatsächlich. Und der wichtigste Götze ist übrigens ich selber. Nämlich ich selber entscheide, was richtig ist. Ich entscheide, ah ja, Gottes Wort ist jetzt in diesem Fall dran oder Gottes Wort ist in diesem Fall nicht dran. Also bin ich Gott und nicht Gott selber. Also ich lese Gottes Wort wie einen Ratgeber und sage, ja, klingt eigentlich ganz gut, das mache ich mal. Oder, nee, das passt mir jetzt nicht so gut, das mache ich nicht. Sondern zu sagen, okay, Jesus, was hast du mir durch dein Wort zu sagen? Gut, mache ich. Ich ergebe mich. Ich nehme meine Hände weg von meinem Werk. Auch noch ein Bild für Hände aufheben. Ich kann selber nichts machen. Du machst. Und dann natürlich darf Gott dann trotzdem sagen, okay, jetzt legst du in der Hand wieder dran. Wie bei Mose, der mit seinem Stock auf einmal gegen den König Ägyptens angezogen ist. Also dieser kleine Stock in seiner Hand, ein Hirtenstab, kann eigentlich nichts ausrichten. Aber mit Gott auf der Seite ist das Ding auf einmal die mächtigste Waffe der Welt. Die Waffe, die gegen den König, der die mächtigste Macht der Welt regiert hat, angehen kann. Passt. Wunderbar. Und das ist eben auch, wenn wir das gemacht hätten, dann hätte das Gott doch bemerkt. Man kann das tatsächlich auch übersetzen, wenn wir das gemacht haben, erforscht das Gott nicht, sieht Gott das nicht. Also vom Hebräischen her kann man ein bisschen auch noch die Möglichkeit offen lassen. Haben wir das vielleicht gemacht? Ah, gucken wir mal lieber. Aber vor allem dann eben, Gott erforscht es. Gott erforscht es in dem Sinne, dass er weiß, was steckt in mir drin. Und zwar sieht Gott nicht nur das, was ich tue, sondern er sieht auch die Motive. Er sieht, ob ich es eben aus reinem Herzen mache. Oder ob ich zu ihm komme, weil ich was will. Ob ich ihn nur ausnutzen will und alles Mögliche. Das Schöne ist, er hilft trotzdem, wenn ich in Anführungszeichen das richtige Formular benutze. Weil er sich nicht selber verleugnet. Aber das Problem ist, dass ich das dann halt selber oft ausnutzen will und ihn dann halt nur ausnutzen will. Gott macht es trotzdem. Das ist das Schöne dabei. Weil er weiß, am Ende kann er durch seine Güte mich dann doch zu sich ziehen. So. Er erforscht, Gott ist derjenige, der Herz und Nieren erforscht. Er ist derjenige, der genau weiß, das Herz, die Schaltzentrale, die Nieren, die Gefühlszentrale vom damaligen Denken, haben wir erst in der Aufklärung anders gesagt. Alles das, was da drin steckt, das erforscht er und er sieht das tatsächlich. Er sieht das, warum ich die Dinge mache und wozu ich sie mache, wohin ich sie gerichtet habe, dass ich im Gottesdienst sitzen kann. Und dann trotzdem aber plötzlich halt die Wirtschaft anbete. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich es komplett nicht ausstehen kann, wenn im Gottesdienst dann plötzlich davon geredet wird, wie schlimm es in der Welt ist, ohne dass man dann sagt, aber Jesus ist die Lösung dafür. Und dann am besten noch konkret zeigt, wie Jesus die Lösung ist. Und ganz oft ist nur, wir zeigen, wie schlimm die Welt doch ist und bleiben dabei. Und selbst wenn ich dann zeige, so schlimm ist die Welt, aber Jesus ist die Lösung, sind ganz oft die Leute dann hängen wieder an dem dran, was halt die Welt ist, weil sie dann sagen, oh ja, stimmt. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht. Und wenn man das vorher macht, dann vergiftet man wieder die Atmosphäre, wie ich das vorhin in dem Beispiel gesagt habe. Man vergiftet die Atmosphäre mit der Welt, obwohl es eigentlich gerade um Gott gehen sollte. Anstatt sich zu erzählen, was hat Gott für mich getan, und selbst wenn man jetzt nicht sofort weiß, was Gott, also was Gott in den letzten 2 Tagen gemacht hat, dann erzähl, was Gott früher gemacht hat, weil Gott ist ja derselbe. Und das ermutigt dich selber, ermutigt andere und alles Mögliche. Und Gott lenkt dann auch, dass ich dann genau die Geschichten erzähle, die Gott ja gemacht hat. Machen wir aber nicht, weil wir viel lieber über das andere erzählen wollen. Das ist halt so, wie jemand viel lieber Süßigkeiten und Chips isst, anstatt das normale Mittagessen zu essen, was da eigentlich sogar mitunter viel besser schmeckt und viel gesünder ist, aber ich esse halt lieber das andere Zeugs. Und genau das machen wir, wenn wir von diesen anderen Dingen reden. Wir dürfen sie zu Gott bringen, müssen dann aber sagen, okay, du hast dich darum gekümmert, und dann, wie in Psalm 5 war es, meine ich, einer der Anfangspsalmen, ich bin sehr relativ sicher, es war Psalm 5, dass David dann sagt, und jetzt weicht der Übeltäter, dass ich dann, nachdem ich bei Gott war, zu meinem Problem sagt, jetzt hau ab in Jesu Namen. So, Vers 23. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Das zitiert Paulus im Römerbrief in Kapitel 8. Also Kapitel 8 fängt ja an mit dem, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis heißt tatsächlich auch innerweltlich, dass ich nicht verdammt bin, dass mein Problem bei mir bleibt. Also was auch immer das innerweltliche Problem ist, sondern ich weiß, ich gehöre zu Jesus und Jesus löst jedes Problem, wenn ich mich an ihn halte. Dann, also wir sind vom Geist Gottes geleitet, dann kommt das ab Vers 18, okay, jetzt sind wir in der Welt und wir seufzen halt mit der ganzen Schöpfung, oder die ganze Schöpfung seufzt mit uns, weil wir eben noch darauf warten, und zwar im Kleinen und auch im Großen. Dann kommt Vers 26, der Heilige Geist vertritt uns mit Seufzen. Das ist jetzt dann so der Abschnitt, auf den ich jetzt gerne eingehe. Also der Heilige Geist vertritt uns. Dann kommt dann eben nämlich, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten denen dienen, denen, die Gott lieben, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dann kommt das mit der Berufung und dass wir verherrlicht sind in Jesus. Nicht wir werden erst verherrlicht, sondern wir sind verherrlicht. Ganz wichtig, auch sich das anzugucken. Ich bin schon ganz anders, als ich mich selber sehe. Dann kommt diese berühmte, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Also alles wieder, ganz gleich, was es ist. Da darf ich Gott als Wunschautomat sehen, nämlich mit dem Verheißen Gottes in Jesus passt. Und dann kommt, dass Jesus uns selber vom Vater vertritt. Also der Heilige Geist vertritt uns, Jesus vertritt uns, dazwischen dieses. Und dann kommt noch mal so ein bisschen, und jetzt geht's aber doch irgendwie in der Welt anders zu. Und dann zitiert Paulus genau diesen Vers, wir sind geachtet in der Welt wie Schlachtschafe. Das heißt, dass man denkt, mit denen kann man es ja machen. Und in einer gewissen Weise stimmt's auch. Wir lassen die Dinge mit uns machen. Aber Christen sollen eigentlich eine andere Perspektive haben, nämlich, okay, der Teufel klaut mir das, aber ich weiß, dass ich eben als jemand, der zum Reich Gottes gehört und auf dem Gottes Wohlgefallen ist, dass mir die Dinge wiedererstattet werden. Deswegen kann ich mit Freuden sagen, wie es in in Hebräer 10, Vers 14, Vers 34, Entschuldigung, heißt, ihr habt freudig erachtet, dass man euch die Dinge gestohlen hat. Warum? Weil ich ja weiß, ich krieg's wieder. Wenn ich sehe, dass eine Zapfsäule das Benzin wieder mehr kostet, kann ich Gott danken dafür und sagen, ich danke dir dafür, dass ich jetzt mehr Geld aus der Tasche gezogen kriege, weil der Teufel mir das 7-fach erstatten muss. Im Reich Gottes. So rangehen. Und das dann auch, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Nach außen hin sieht es so aus, als könnte man die Dinge alles mit uns machen. Aber dann darf ich eben wissen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, alles Geschaffene tatsächlich, kann mich nicht von Gottes Liebe trennen in Christus Jesus, und in Christus Jesus habe ich eben alles das, was Gott mir verheißen hat. Aus weltlicher Sicht kann ich sagen, okay, mir geht alles abhanden, mir schwimmen alle Fälle davon. Aber aus königreichlicher Sicht kann ich sagen, ja, und selbst wenn mir alles jetzt hier erstmal weggeht, ich habe in Jesus das Recht, dass es mir alles erstattet wird, in dieser Welt und in der zukünftigen. Ganz wichtig, sagt Jesus auch, wer mir nachfolgt und dann Vater, Mutter und so weiter verliert, um des Reiches Gottes willen, der bekommt es in diesem Reich 100 Tage wieder und in der zukünftigen Welt unter Verfolgung. Also in der zukünftigen Welt wieder und in dieser Welt unter Verfolgung. Zum Beispiel Lukas 18, nach dem reichen Jüngling, sagt Jesus das. So. Also, Paulus gibt zwar diese Perspektive auf, aber wir sehen oft nicht den Rest der Perspektive, weil wir halt so verzahnt sind auf das, ja, wir müssen leiden, wir können hier nur und alles Mögliche, aber Jesus und der Heilige Geist vertreten uns ja in diesen Anfechtungen. Und darum wissen wir, wir haben ja alles. Selbst wenn uns das alles genommen wird, wir können uns das wiederholen, beziehungsweise Jesus holt es uns wieder, die Engel bringen es uns und wir dürfen wissen, wir kriegen das Zeugs alles zurück, weil Jesus bei uns ist und weil er dafür kämpft. So. Warum verbirgst du dann an? Moment, da sind wir jetzt noch nicht. Vers 24. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach und verstoße uns nicht für immer. Ja. Wieder weltliche Wahrnehmung und himmlische Wahrnehmung. Also, einerseits heißt es, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Psalm 121. Aber. Dann haben wir eben auch Markus 4, Matthäus 8. Jesus schläft tatsächlich. Jesus, der lebendige Gott, liegt da im Boot und schläft. Und dann ist das Wichtige, dabei zu wissen, also dieses werde wach ist eigentlich ja schon mal nicht schlecht, das zu sagen, aber eigentlich wieder doch. Also es ist von dem Sinn, von dem her gut zu wissen, okay, ich habe Gott, auf den ich mich richte. Aber das Interessante ist ja, Jesus sagt dann seinen Jüngern nicht, gut ist, ihr mich geweckt habt, sondern er schilt sie wegen ihres Unglaubens. Unglaube bedeutet, ich glaube den Umständen mehr als dem, was Gottes Wort mir sagt. Also Abraham hätte sagen können, ne, Sarah ist komplett unfruchtbar und zu alt, ich bin auch zu alt, wird nichts, wir sterben jetzt. Und er hat ja dann Ismael schon weggeschickt zu dem Zeitpunkt. Er hätte dann ja sogar Ismael gehabt in dem Fall dann, aber genau. Trotzdem passt. Er hätte sagen können, also ich sehe das, was in der Welt ist, Gottes Wort sagt was anderes, aber nee, ich glaube dem der Welt mehr. Und so war es bei den Jüngern auch. Jesus sagte, lasst uns hinüberfahren. Und die Jünger sagten irgendwann, nee, wir gehen unter. Da hat der Wind das Wort weggeweht. Und sie haben dem mehr geglaubt, was dann zu sehen war. Und darum hat Jesus gesagt, ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen. Eigentlich, also zwei Varianten, die ich davon sehe, entweder hätten die Jünger sich selber mal ranmachen können und tatsächlich dem Sturm selber gebieten, obwohl sie gar nicht gewusst haben, dass Jesus das kann. Deswegen ist das jetzt auch eher unwahrscheinlich. Oder tatsächlich hätten sie sich einfach mit zu Jesus dazulegen können und schlafen, weil sie gesagt hätten sagen können, Jesus schläft, dann kann ich auch schlafen. Warum? Weil wenn ich dieses Vertrauen habe, wenn Gott schlafen kann, dann kann ich auch schlafen. Dann muss ich nicht kämpfen. Weil ich bin in dem Boot mit Jesus. Die anderen Boote, die gehen vielleicht unter, aber ich doch nicht, weil ich in dem Boot mit Jesus bin. Er hat gesagt, lass uns hinüberfahren. Und das gilt. Warum verbirgst du deinen Anstoß und vergissest unser Elend und unsere Drangsal? Ansatz verbergen ist das Gegenteil von Anstoß leuchten lassen. Also man sieht das Licht nicht mehr hinein. Plötzlich ist alles dunkel. Und man kann nicht mehr Gottes Wort sehen. Man sieht vor lauter Sturm Jesu Wort nicht mehr. Du vergisst unser Elend. Vergessen bedeutet nicht, dass Gott gar nicht darum weiß, sondern es bedeutet eher, heute hat meine Frau Geburtstag. Was mache ich da? Oh, ich weiß, ich veranstalte eine Angeltour mit meinen Kumpels. Ja, ach, die Angelausrüstung kostet ein bisschen was. Keine Sorge, ich verkaufe ihren Ehering. Ne? So, das ist vergessen im hebräischen Sinn. Man weiß es eigentlich, aber man handelt doch nicht entsprechend. Und dann ist das Problem eben, so machen wir es dann oft. Und so denkt Gott dann aber nicht. So kommt es uns aber eben vor. Also, du vergisst uns, du verbirgst dein Antlitz, macht er nicht. Aber weil wir eben all das um uns herum sehen, wissen wir nicht, dass Gott doch gut ist. Und dass er uns dann versorgen will. Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Beides Demütigungshaltung. Und die Seele, hatte ich ja beim letzten Mal, genau, ist die Kehle. Und wenn die Kehle im Staub ist, schluckt sie Staub. Also, ich schluck das, woraus ich gemacht bin. Also, ich bin da runtergedrückt und alles. Und ich bin nochmal richtig ausgetrocknet auch, weil, ne? Seele ist am Staub, Kehle ist am Staub, ich schluck den Staub schon. Unser Leib liegt am Boden, wir sind komplett am Boden. Und dann kommt das, also passt nochmal mit dem Anfang von Psalm 42, und dann kommt das, was zeigt, dass vielleicht die Verse 1 bis 9 jetzt doch nicht ganz so richtig waren. Es war das Richtige gemacht, aber nicht die richtige Einstellung. Jetzt kommt, heißt es nämlich, mache dich auf und hilf uns und erlöse uns um deine Güte willen. Aufmachen heißt aufstehen, so wie der König wenn der König aufsteht, dann heißt es, jetzt wird richtig was gemacht. Solange sitzt er auf seinem Thron, wird noch nicht richtig was passiert, er kann Anweisungen geben, aber wenn er aufsteht, dann ist er selbst involviert. Mache dich auf, Herr, und hilf uns. In diesem Fall das Wort Ezer, also der Beistand, wie durch den Heiligen Geist auch, in den Schlachten, in den Kämpfen des Lebens. Und erlöse uns um deiner Güte willen. Da ist jetzt wieder das Wort Chesed. Also dieses Wort, das Paul hier schon, das Paul halt in seiner Gemeinde durchgebracht hat, dass er bei uns dann zu Weihnachten mal ein bisschen erzählt hat, was dann manche Leute sagen, oh, brauche ich das denn? Ja, hier gerade schon mal ganz wichtig. Erlöse uns um deiner Güte willen. Einfach, weil Gott gut ist. Der Vater, der seinen Kindern gern gute Gaben gibt. Darauf darf ich mich nicht verlassen. Das andere ist alles ein guter Bonus. Also, aber von dem her nur, ich weiß, ich bin erlöst durch Jesus. Und davon mache ich das dann alles. Altes testamentliches Denken ist, und auch weltliches Denken, ich mache das alles damit. Christliches Denken ist, ich mache das, weil. Ich muss nicht alles an Gottes Wort halten, damit Jesus für mich ans Kreuz geht, sondern ich mache das alles, weil Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Nicht aus Pflicht, sondern aus Dankbarkeit. Nicht, weil das alles sein müsste, sondern weil Gott das schon gemacht hat. Das Einzige, damit bei mir ist, damit ich es dann in meinem Leben auch sehe. Aber halt eben mit dem Ganzen. Um deiner Güte willen. Ich verlasse mich darauf, wer Gott ist. Es geht nicht darauf, was ich tue. Also, wenn Jesus in Lukas 9, 23 sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jeden Tag das Kreuz auf sich nehmen heißt jeden Tag sterben, heißt nicht jeden Tag den eigenen Wünschen zu sterben, sondern jeden Tag dem eigenen zu sterben, wie komme ich von A nach B. Jeden Tag dem zu sterben, wie setze ich das denn um? Und dann zu wissen, okay, Jesus hilft mir dabei. Ich mache das nicht aus meiner Kraft, ich mache es aus Gottes Kraft. Mose sagt, wer bin ich denn? Und Gott sagt zu ihm, ich bin bei dir. Und das ist auch nochmal der Wohlgefallen Gottes, den wir eben jetzt gleich nochmal beim Abendmahl hatten. Wir hatten letztes Mal Abendmahl, aber ich wollte heute wirklich, weil diese Wohlgefallen dran waren, nochmal sagen, wir machen Abendmahl. Beim Abendmahl erinnere ich mich daran, ich habe Gottes Wohlgefallen. Und darum gilt mir all das, was Gott mir gesagt hat und wie er mich auch beschenken will mit all dem. Also wie einem Mann seine Frau gefällt und er sie deswegen beschenken möchte. Wie Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkelkinder gefallen und sie deswegen beschenken wollen. Genau so. Passt für heute. Ich könnte auch viel mehr sagen, wisst ihr ja. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir wohlgefällig sind durch dein Opfer und dass wir beim Abendmahl uns besonders daran erinnern dürfen. Auch wenn wir durch all das andere gehen, durch die Verse 10 bis 26, dass wir wissen dürfen, um deiner Güte willen tust du es und weil wir uns an deinem Namen festhalten und weil wir all das andere machen, darum tust du es. Vor allem, weil du es selber gemacht hast, weil wir uns dann aber an dich halten. Darum hilfst du uns. Nicht, weil wir so gut wären, sondern weil du gut bist. Hilf uns, daran immer wieder zu denken. Amen.